Psalm 145 ist der letzte Psalm im Psalmbuch, der als Psalm von David ganz ausdrücklich bezeichnet wird. Wir hatten gesehen, dass es hier eine ganze Gruppe von Psalmen ist, von David, die hier nochmal am Ende angefügt worden sind. Und dass es zum Teil sehr typische Psalmen von David sind, aus einer Zeit, in der er verfolgt wurde. Wir wissen nicht, in welchem Lebensraum das war, in welchem Lebenszeitraum es war. Psalm 142 deutet an, dass es vielleicht doch auch aus früher Zeit war. Als er in der Höhle war, spricht hier natürlich von einem, könnte gut auf ein Ereignis passen, wo er vor Saul geflüchtet ist. Wir haben gesehen, die Kämpfe, durch die David hindurchgegangen ist und womit unsere Nordlichter sich befasst haben, hier mit der Rüstung, auch das haben wir uns letztes Mal hier auch als Gemeinde angeguckt und Geschwister, es ist immer wieder wichtig, sich damit zu beschäftigen. Weil unser Leben Kampf ist, tatsächlich, es ist ein Kampf, ein geistlicher Kampf, der tobt. Und es ist manchmal so, dass du und ich, wir erleben Situationen, wo wir Sieg erleben, wo wir merken, wow, ne, der Herr ist stark und der Herr hat uns geholfen. Und ne, wie gesagt, gestern haben wir uns echt gefreut, so, ne? Bei allem, was auch vielleicht schwierig war, aber Gott hat so, ne, echt, das war so cool. Wir waren so ermutigt, einfach zu sehen, wie Gott mit uns ist, wie er uns Sieg schenkt. Aber wisst ihr, nach dem Sieg kommt der nächste Kampf. Und Paulus sagt, wappne dich. Lass nicht nach, schlaf nicht ein, wacht, sagt Jesus, wacht und betet. Und das hört nicht auf nach einem Sieg, den du errungen hast mit Jesus zusammen. Sondern du musst wieder dich besinnen und sagen, okay, der nächste Kampf kommt, der nächste böse Tag kommt. Ich muss mich bereit machen dafür. Damit ich nicht auf falschem Fuß erwischt werde. Damit mich nicht plötzlich eine Nachricht trifft, ne? Dann kommt irgendwie eines Tages, irgendwie hast du so komische Schmerzen in irgendeinem Bereich, was weiß ich, unser ehemaliger Außenminister, der hatte so Probleme mit seinem Knie, ne? Geht zum Arzt und Diagnose bei der weil das Blut wurde vorher abgenommen, bevor operiert wurde, ne? Die Blutwerte sind nicht in Ordnung, müssen wir nochmal nachtesten und Leukämie. Blutkrebs. Hat 2 Jahre gekämpft und ist daran gestorben. Diese Dinge können baff, einfach volle Breitseite von einem Tag auf den anderen in dein Leben reinkommen. Bist du vorbereitet? Bist du geistlich ausgerüstet für so einen Crash? Von einem Tag auf den anderen sagt dein Chef dir, so, das war's. Feierabend. Firma ist pleite. Können dich leider nicht mehr beschäftigen. Arbeitslos. Zack, Wumms. Es ist da. Von einem Tag auf den anderen ist plötzlich, du sitzt im Büro, du gehst in die Uni und sitzt im Seminar und plötzlich sitzt du neben dieser wunderschönen Frau und plötzlich bist du nicht ganz entspannt und locker und mit allen Gedanken bei deiner Frau, die zu Hause sitzt, sondern plötzlich ist es wie im Garten Eden. Na, im Garten Eden war es so, Adam und Eva waren im Garten Eden und die haben den Garten genossen. Gott hat ihnen noch den ganzen Garten gegeben. Sie haben echt davon gegessen, von den ganzen Früchten. Und Gott hatte gesagt, ja, von dem Baum darfst du nicht. Und es war überhaupt kein Problem für sie. Sie haben gedacht, ja, okay, der ist halt ausgeschlossen. Gott hat gesagt, wenn wir davon essen, werden wir sterben. Das werden wir schön lassen. Na, Das hört sich böse an. Wir wissen zwar nicht, was Sterben ist, aber irgendwie, das hört sich nicht gut an. Das lassen wir lieber. Und dann plötzlich, als der Satan gekommen ist am bösen Tag und diese Versuchung ausgesandt hat, wisst ihr, das war so, als ob plötzlich der ganze Fokus nur noch auf diesen Baum gerichtet ist. Und das passiert doch in deinem Leben, oder? Dass plötzlich alle Gedanken, dein ganzes Herz ist ausgerichtet, wird plötzlich fokussiert auf diesen einen Menschen, wo Gott gesagt hat, das ist nicht richtig. Bist du vorbereitet für diesen Tag, für diesen Moment, wo der Teufel genau das tut? Gerüstet sein. Deswegen ist es wichtig, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen, sich immer wieder zu stärken im Herrn, stark zu werden im Herrn, nicht von sich selber aus stark zu sein, sich nicht mit den eigenen Waffen zu rüsten, mit den eigenen Panzerungen. Wisst ihr, wir schaffen uns ja auch eigene Panzerungen an, oder? Wir versuchen uns hart zu machen gegen die Anfechtungen des Lebens. Und dann werden wir hart, dann werden wir bitter. Das ist nicht die Rüstung, die Gott uns gibt. Wir versuchen, stark zu sein und unsere Zähne zusammenzubeißen. Aber das ist nicht die Kraft, mit der wir am bösen Tag überwinden werden, sondern werdet stark in der Kraft des Herrn, in der Macht seiner Stärke. In ihm musst du dich stärken. Und das bedeutet, immer wieder diese demütigende Haltung zu haben, jeden Tag neu. Herr, ich kriege es nicht gebacken. Ich bin schwach. Ohne dich werde ich heute völlig versagen. Ich brauche dich. Ich brauche deine Kraft. Herr, und ich will diese Waffenrüstung von dir empfangen, in Empfang nehmen und anziehen. Denn es ist ja seine Gerechtigkeit, die ich anziehe. Es ist seine Rettung und sein Heil, was ich mir auf den Kopf setze. Es ist der Glaube in ihn, das Vertrauen in ihn, was ich als Schild anziehe. Es ist die Wahrheit, die ich nur ertragen kann durch ihn, weil er die Wahrheit ist. Und die Wahrheit eben nicht nur ist, dass ich ein Sünder bin, ein Versager und verloren und verdammt bin, sondern dass er für mich gekommen ist, mich geliebt hat und mich angenommen hat, dass er mir vergibt. Das ist die Wahrheit, dass er mich liebt, obwohl ich ein Sünder bin. Und in dieser Wahrheit zu leben, das ist ein Geschenk, was Gott uns gibt. Und das müssen wir in Anspruch nehmen. Das sagt uns das Wort. Nimm diese Waffenrüstung zur Hand. Nimm das Schwert des Geistes, sein Wort. Sein Wort. Und nicht nur den Buchstaben, sondern das mit dem Geist erfüllte Wort. Das Schwert des Geistes ist das Wort. Das inspirierte Wort. Das Wort, was mit Vollmacht erfüllt ist. Und die bekommst du doch auch nur vom Herrn. Dass du tatsächlich das Wort auch einsetzen kannst, mit dem Wort schneiden kannst, zustechen kannst an der richtigen Stelle, mit der richtigen, im Grunde ist ja das Wort nicht nur ein kleines Schwert, sondern das ist ja ein ganzes, weiß nicht, vielleicht habt ihr mal gesehen, wie so Golfer rumrennen, ne? Die haben ja so einen ganze riesige Tasche mit allen möglichen Schlägern drin, ne? Ich habe keine Ahnung von Golf. Ne? Ich sehe das und denke, die spinnen irgendwie, die Golfer. Ne? Und dann laufen die damit rum, ne? Und dann kommen sie irgendwo hin und dann zirkeln sie ab. Wie weit ist denn das? So, ne? Und welchen muss ich denn jetzt nehmen? So, ne? Die haben alle ein unterschiedliches Gewicht. So, ne? Und dann nehmen sie genau den richtigen, ne? Der das richtige Gewicht hat für diesen Schlag, den sie jetzt ausführen. Ne? Weil es ein weiter Schlag ist, müssen sie ein fettes Gewicht nehmen. Und dann... Ne? So ist es auch mit dem Wort. Das richtige Wort in dem richtigen Moment einzusetzen, um dem Widersacher entgegenzuhalten. Ne? Jesus hat, als der Teufel ihn versucht hat, nicht irgendein Wort aus der Tasche gezogen, sondern das, was dem Teufel einen Schlag versetzt hat in der Versuchung, die er ausgesandt hat. Also, in diesem Kampf steht David Und er sagt, ich preise dich, dass du meine Hände das Kämpfen lehrst. Wie gesagt, wenn du dich empfindest als ein Anfänger, was den geistlichen Kampf angeht, dann sei getrost. Er ist derjenige, der dich lehren will. Das Einzige, was du tun musst, ist in seine Schule gehen und von ihm zu lernen, den Kampf, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und er unterweist dich. Wenn du zu ihm kommst, er weist dich nicht zurück, er schickt dich nicht weg. Er sagt, klar, natürlich, wenn du es von mir lernen willst, ich lehre dich das gerne. Jetzt gehen wir in Psalm 145. Das ist der letzte von diesen David-Psalmen und der hat im Grunde eigentlich gar nichts mehr mit diesem Kampf zu tun. Irgendwie ist David jetzt am Ziel angelangt. 7 Psalme, jetzt kommt der 8. Na? Der 8. spricht von dem Sieg, na? Der Überwindung, der Vollendung in der Ewigkeit. Es ist ein Psalm des Lobes, ein Lobgesang von David. Diese Überschrift hier, Lobgesang, bedeutet, ist auch die Überschrift über das ganze Buch im Hebräischen. Na, da heißt dieses Buch nicht Psalm, sondern Tehillim. Und das kommt von dem Wort Halal. Rühmen, preisen. Ja, das sind das Buch der Lobpreisungen. Und so schreibt David hier, oder dieser letzte Psalm, der direkt von David stammt, ist ein Lobgesang. Jetzt steigen wir da mal ein. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen immer und ewig. Täglich will ich dich preisen, deinen Namen will ich loben immer und ewig. Zweimal spricht hier David von der Ewigkeit. Von diesem, das soll andauern in Ewigkeit. Und damit endet auch der Psalm in Vers 21 mit dem immer und ewig. Das ist hier die Perspektive. Für David ist das die Perspektive. Neulich habe ich ein Buch gelesen und da ist ein Gedanke mir hängen geblieben. Es ging um den Pastorendienst und es ging darum, dass ich sage euch einfach nur, was dieser Satz war, der mir hängen geblieben ist. Das ist dein Leben. Okay? Das ist dein Leben. Und ich will das auf uns alle übertragen. Jesus, das ist unser Leben. Ihn zu preisen, das ist unser Leben. Nicht nur bis zum Ende meiner Tage hier auf der Erde, sondern in Ewigkeit. Das ist dein Leben. Und ich muss euch sagen, dass in dem Moment hat mich das einerseits geflasht, weil ich gemerkt habe, Mann, ich definiere mein Leben noch ein bisschen anders irgendwie. Irgendwo bedeutet das, oder war das so ein Ruf zur Konzentration, zu sagen, was ist dein Leben? Worum geht's in deinem Leben? Dieses Zerfleddern, ne, was ich ständig habe, dass ich mich verheddere in allen möglichen Dingen dieses Lebens, das war so ein Ruf, das ist dein Leben. Darum geht es in deinem. Es geht nicht darum, noch irgendwas anderes anzustreben, irgendwas anderes zu erreichen. Wisst ihr, wir haben Jesus. Jesus ist in unserem Leben und das ist unser Leben. Mit ihm zu gehen, ihn zu preisen, ihm auch zu dienen, das ist unser Leben. Und wenn ich dann in die Gegenwart Gottes komme und ihm nochmal neu begegne, dann kann das plötzlich so eine tiefe Freude entsteht dann. Weil ich merke, Mann, das ist das Beste, was gibt. Mit Jesus zusammen zu sein, ist doch das Beste, was gibt. Mit ihm zu gehen, von ihm zu lernen. Dieser ganze andere Müll, den endlich hinter mir zu lassen. In Ewigkeit ihn zu preisen. Einfach nichts mehr anderes lenkt mich ab von ihm. Bin einfach auf ihn fokussiert. Und das sagt David, ich will deinen Namen preisen immer und ewig. Und das ist eine Willensentscheidung. Das ist hier, na, Gott sagt nicht, so, jetzt musst du, jetzt bist du halt drin in der ganzen Sache, jetzt kommst du nicht mehr raus, so, Pech gehabt. Nein, es ist immer noch, dass Gott möchte, dass wir wollen, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand. Das Lieben ist nicht etwas, was gezwungen passiert, sondern es ist eine Entscheidung. Und David sagt, das ist eine tägliche Entscheidung. Täglich muss ich diese Entscheidung treffen. Täglich muss ich diese Entscheidung treffen, wofür will ich leben? Was ist mein Leben? Und je mehr ich darin lebe und wandle, ich glaube, das glaube ich ganz gewiss, je mehr ich darin lebe und wandle, tagtäglich mich für Jesus zu entscheiden, mit ihm zu leben, zu sagen, Jesus, du bist mein Leben. Wie Paulus das gesagt hat, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Christus ist mein Leben. Je mehr ich das tagtäglich lerne, mich so zu entscheiden, je mehr wird es Freude sein, je mehr wird es auch, je weniger werden die Hindernisse sein, die mich davon abhalten wollen, weil ich so gefestigt darin bin, in der Gnade, in der ich stehe. Ich bin gefestigt in der Liebe. Es gibt ein Wachstum, Geschwister. Ein Wachstum in der Liebe zu Jesus. Bin da fest überzeugt von. Ich erlebe das selber, dass Jesus das schenkt in mir. Ich erlebe es an euch, Geschwistern, dass es so ist. Aber es ist eine Entscheidung. Es ist immer wieder eine Entscheidung. Und David entscheidet sich. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen immer und ewig. Täglich will ich dich preisen, deinen Namen will ich loben, immer und ewig. Eine Sache, die mich hier noch anspricht, ist, dass David, der König David, der oberste Herr ist in seinem Land, der oberste Diktator, er kann machen, was er will, er kann entscheiden. Ja. Und es gibt ja diese Momente in seiner Geschichte, wo wir sagen, boah, das ist ja auch krass, ne? Was so ein Mensch, der so Machtbefugnisse hat, wie furchtbar er diese Macht missbrauchen kann. Ne? Der macht, der nimmt sich, was er will. Und alle müssen irgendwie mitspuren, ne? Müssen mitmachen. Aber David ist ein Mann nach Gottes Herzen. Warum? Weil er sagt, mein Gott, du bist der König. Du bist auch mein König. Und das ist auch der Moment, wo Gott eingeschritten ist. Als David gemacht hat, was er wollte, was hat Gott gemacht? Er ist sein König gewesen und er hat seinen Diener Nathan zu ihm geschickt und hat gesagt, hey, ist nicht in Ordnung, was du hier machst. Und das, was David auszeichnet, ist, dass er zusammengebrochen ist und gesagt hat, ja, Gott, du bist mein König. Er ist nicht darüber hinweggegangen und hat gesagt, Nathan, was willst du? Na? Hat irgendwen gerufen und gesagt, hier, stech den Kerl ab. Sondern er war sensibel darauf, auf das Reden Gottes. Wo er die Stimme Gottes in seinem eigenen Herzen tot gemacht hat, hat er doch nicht die Stimme Gottes, die durch seinen Bruder zu ihm gesprochen hat, zum Schweigen gebracht, sondern war bereit umzukehren und sich der Herrschaft seines Gottes zu beugen, als oberster Herr, der niemanden folgen muss. Gott sagt uns dasselbe. Gott sagt dir und mir dasselbe. Er sagt, du sollst als derjenige, der Verantwortung hat, der in Leitungspositionen steht, du sollst dir immer wieder vor Augen führen, dass Gott dein Herr ist. Er sagt, den Herren in dieser Welt, die sollen sich vor Augen führen, dass sie Knechte Gottes sind. Dass sie einen Herrn haben im Himmel. Sie sollen in dieser Verantwortung leben vor Gott. Gott sagt es zu uns Männern. Er sagt, ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Du als Mann in der Familie zu Hause, in der Verantwortung, du sollst den Herrn, deinen König, über dich akzeptieren. Du sollst ihn ernst nehmen. Du sollst ihm folgen. Wisst ihr, da erfüllen sich die ganzen kleinen Jungsträume so, ne? Ein Ritter zu sein. Ein Ritter zu sein, in den Kampf zu ziehen. Ja, und dann spielen diese Begriffe, die Ehre, eine Rolle. Die Ehre wessen? Nicht meine Ehre, sondern die Ehre meines Königs. Die Ehre meines Königs. Ihn will ich verherrlichen. Er ist mein König. In dieser Welt gibt es keine Könige, die es wert wären, dass man sie verherrlicht. Ja, wir sollen unseren Obersten Ehre und Achtung erweisen, aber sie sind doch schwache Menschen. Wir sollen für sie beten, weil sie so in einer angefochtenen Position stehen, als Menschen, die Macht haben. Und wenn wir eine gute Regierung haben, dann haben wir eine Regierung, die sich bewusst ist der Verantwortung, die sie vor Gott hat, wie es in unserem Grundgesetz steht. In der Verantwortung vor Gott und dem Menschen hat sich das deutsche Volk dieses Gesetz gegeben. In der Verantwortung vor Gott. Darin sollten wir unsere Regierung stärken, dass sie diese Verantwortung vor Gott sieht und wahrnimmt und nicht zuallererst dem Volk nach dem Munde redet und regiert. In der Verantwortung vor Gott. Denn das Volk kann voll daneben liegen in dem, was es will. Aber auch Gott als meinen persönlichen König zu akzeptieren und anzunehmen, ihm zu folgen, ja, es meine Ehre sein zu lassen. Ich habe den besten König, den es gibt. Den wunderbarsten König. Ein König, der sich vor mich gestellt hat, der sein Leben für mich gegeben hat. Er hat die Dornenkrone aufgesetzt für mich. Er ist vor mir in den Kampf gezogen. Er ist nicht ein König, der sich auf den Thronsessel setzt und seinen Untergebenen sagt, so jetzt macht mal. Nein, er sagt, ich bin gekommen, um zu dienen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich bin anders als die Herrscher in dieser Welt. Wir können stolz auf diesen König sein, der unser König ist. Und das ist David. Er ist stolz auf seinen König. Und gleichzeitig unterwirft er sich ihm voll und ganz, weil er weiß, er ist weise, er ist gerecht, er weiß alles, er kann alles und er ist gut und ich bin's nicht. Wir lesen mal weiter hier. Groß ist der Herr und sehr zu loben, seine Größe ist unerforschlich. Das ist David bewusst, wie groß ist Gott. Ich kann ihn nicht erforschen. Unglaublich. Wir versuchen, die Dinge zu erforschen, diese Welt. Wir sind in der Schöpfung unterwegs und erforschen die Schöpfung. Und was finden wir? Wir finden immer wieder Neues. Wir kommen nicht zum Ende, wenn wir allein auf dieser Welt alles versuchen zu erforschen. Wir finden immer wieder irgendwo neue Tierarten. Irgendwo gibt es wieder was ganz Neues zu entdecken. Und wenn du dann anfängst, ins Weltall hinauszuschauen, ne, dann kannst du immer wieder Neues entdecken. Na, je besser dein Teleskop ist, desto besser kannst du irgendwie was sehen. Und dann wird ein neues Teleskop entwickelt, wo du noch besser reingucken kannst. Und dann kannst du auch mal so ein Dings losschicken, hier so eine Sonde irgendwie. Ne? Und dann entdeckst du noch mehr neue, tolle Sachen und so weiter, ne? Unerforschlich ist allein die Schöpfung. Aber das ist ja nur das, was Gott gemacht hat mit seinen Fingerchen. Ja, dieses Riesenuniversum. Unerforschlich ist das Universum. Und das Universum ist doch nur ein kleines Dingelchen, was Gott geschaffen hat. Wie unerforschlich ist der Schöpfer, der hinter dem Ganzen steht. Eine Generation wird der anderen rühmen, deine Werke, deine Machttaten werden sie verkünden. Ist es nicht wunderbar, dass Gott über sein Wort wacht und über auch die Weitergabe der Heilstaten Gottes? Wenn Gott nicht darüber gewacht hätte, dass von Generation zu Generation das Evangelium weitergegeben wird, dann wären wir heute verloren. Wir wüssten nichts davon, von der Erlösung, die Jesus für uns am Kreuz erworben hat. Und wir sind ein Teil davon. Wir sind ein Teil von Gottes Wirken. Er hat uns gemacht, er hat uns erlöst, er hat uns errettet, er hat uns zu sich gezogen, er hat uns beauftragt und gesendet, dieses Evangelium weiterzutragen. Und er ist mit uns da drin. Er schenkt uns, dass wir Menschen erreichen können und dass diese Menschen von neuem geboren werden, gezeugt werden und dass das Evangelium läuft auf der ganzen Erde. Jesus hat es gesagt, es wird bis zum Ende der Tage über die ganze Erde laufen. Und es ist schon so weit gelaufen. So viele Ecken und Enden dieser Erde wurden erreicht bis heute. Das ist erstaunlich, wenn du dich damit ein bisschen mit der Missionsgeschichte befasst. Ne? Wie in den letzten 300 Jahren das Evangelium, na, die Geschwister in Bewegung gesetzt wurden, bis an die Enden der Erde zu gehen und immer noch dabei sind. Das ist wunderbar. Und es gibt immer noch unerreichte Volksstämme, die das Evangelium noch nie gehört haben. Aber wenn du dir anguckst, wo auf dieser Erde überall Missionare sind, mir ist das letztens beim Erntegebet so irgendwie in den Kopf gekommen. Wir beten darum, um neue Arbeiter, so, ne? Und manchmal tut man das so mit so einem Gefühl, oh, das sind nur 2, 3, die irgendwie auf dieser Erde Missionare sind, das Evangelium weitergeben. Aber dann ist mir so in den Kopf gekommen, Mann, diese Welt, es gibt Millionen, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, es gibt Millionen von Missionaren auf dieser Erde. Überall, ich meine, wenn ich nur zusammenrechne, wen ich hier alles so kenne, der missionarisch äußerst aktiv sind. Und letztendlich sind wir ja alle als seine Kinder Missionare, dienen ihm, indem wir Licht und Salz in dieser Welt sind. Aber wenn ich diese besonders Berufenen sehe, die in besonderer Weise dieser Berufung folgen, dann sind das auch ein ganzer Haufen von Leuten. Da kriege ich schon zig zusammen. So, ne? Vielleicht schon an die 100 oder was, die ich, ne, wenn ich die alle aufzählen würde. Und das bin ja nur ich, so, ne? Dann gibt es aber so viele Menschen, so viele Missionare, die ich überhaupt nicht kenne, die am Wirken sind. Gott kennt sie alle und er ist am Machen auf dieser ganzen Erde. Damit das Wort läuft, damit von Generation zu Generation weitergetragen wird, was Gott getan hat. Und David sieht das schon voraus. Ne? Damals war David und das Volk Israel, das waren nicht so viele Leute. So, ne? So ein kleines Völkchen. Heute, ja, fast schon Milliarden Menschen denken über die Großtaten Gottes nach. Damals waren das so einige Tausend. Eine Generation wird der anderen rühmen, deine Werke, deine Machttaten werden sie verkünden. Reden sollen sie von der herrlichen Pracht deiner Majestät und deine Wunder will ich bedenken. Sie sollen sprechen von der Kraft deiner furchtbaren Taten. Furchtbar ist hier eigentlich das falsche Wort, weil uns auf die falsche Fährte führt. Taten, die ehrfurchtgebietend sind. Und deine Großtaten will ich erzählen. Das Lob deiner großen Güte werden sie hervorströmen lassen. Deine Gerechtigkeit werden sie jubelnd preisen. Wie kann ich die Gerechtigkeit Gottes jubelnd preisen? Doch nur, weil ich erkannt, begriffen habe, dass Gottes Gerechtigkeit etwas ist, was mir geschenkt wird und was mich verändert. Eine Gerechtigkeit, die gut ist für mich und für alle Menschen. Seine großen Taten. Was hat er nicht alles in meinem Leben getan? Was hat er nicht in unserem Leben alles getan? Lass uns weiter mit David. Er hat es uns das ganze Buch über gelehrt, immer wieder und immer wieder hat er gesagt, erzählt davon, redet davon, sprecht davon. Lass dir den Mund nicht verbieten. Mach es wie die Apostel. Wo Leute gesagt haben, halt's Maul, haben sie gesagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir können nicht schweigen von dem, was wir erlebt haben. Rede davon. Rede davon, auch wenn du dich vielleicht nicht danach fühlst. Ich sag dir, warum es gut ist, davon zu reden. Weil du dich daran dann besser erinnerst. Weil es dann mehr Raum in dir einnimmt. Wovon du redest, davon wird dein Denken auch bestimmt. Es ist beides. Auf der einen Seite ist dein Reden bestimmt von dem, was in deinem Herzen ist. Aber wenn Gott dein Herz füllt, dann rede auch davon. Weil nur so wird es gefestigt. Und Paulus sagt, du wirst gerettet, wenn du in deinem Herzen glaubst. Ja, aber wenn du mit deinem Mund bekennst. Es gehört zusammen. Das Herz und der Mund soll zusammengehören. Du kannst dich nicht einfach zurücklehnen, und viel zu viele Christen machen das und sagen, ja, ich glaube für mich. Das ist diese Supertoleranz, die uns überall in diesem Land gelehrt wird. Glauben, okay, ist in Ordnung, für dich ist das in Ordnung, aber hier mach mal nicht so laut, na, mit deinem Glauben. Na, jeder muss doch seinen eigenen Glauben haben. So, ne? Rede davon. Du musst ja niemanden, wir zwingen ja niemanden was auf, wenn wir davon reden. Ja, wir zwingen sie, darüber nachzudenken. Wir zwingen Menschen dazu, dass sie sich damit auseinandersetzen. Ja, das machen wir. Aber das machen viele andere auch, die uns ihren ganzen Mist irgendwie versuchen nahezubringen. Lass uns von Gott reden, auch untereinander, Geschwister, als seine Kinder. Lass uns reden von dem, was Gott tut. Lass uns nicht so viel reden von allem Stuss dieser Welt, sondern lass uns reden von dem, was Gott getan hat, was Gott tut. Das wird uns ja ihm näher bringen. Das wird unsere Perspektive in die richtige Weise ausrichten. Vers 8. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Hier bricht David aus in diesen Lobpreis, einfach das Wesen Gottes einfach so zu benennen, wie er ist. So ist Gott. Und woher hat er das? Das hat er nicht von sich selber, sondern das hat er von Generation zu Generation weitergetragen bekommen. Nämlich, das ist etwas, was Mose geschrieben hat. 2. Mose 34, Vers 6 kannst du das nachlesen. Diese Wesensbeschreibung Gottes. Und Mose hat es nicht von sich selbst, sondern Gott hat es ihm offenbart. Als Mose gesagt hat, Herr, ich will deine Herrlichkeit schauen. Da war es das hier, was Gott offenbart hat. Und wisst ihr, dieses Wesen Gottes wird uns hier im Alten Testament offenbart. Es ist nicht der Gott der Rache, der Gott der irgendwie des Gesetzes. Es ist nicht ein Gott, der irgendwie böse oder finster ist. Nein, welcher Gott offenbart sich im Alten Testament? Gnädig und barmherzig ist der Herr. Langsam zum Zorn und groß an Gnade. Das ist sein Wesen. Das ist sein Wesen. Er ist gnädig. Wie wunderbar ist es, dass Gott gnädig ist, dass wir bei ihm Gnade finden zur rechten Zeit, dass wir nicht uns das Wohlwollen Gottes erarbeiten müssen, sondern dass wir kommen können, wie wir sind, und zu ihm sagen können, Herr, du siehst, ich bin schwach, ich bin dreckig, ich bin unvollkommen. Herr, bitte erbarme dich, vergib mir meine Schuld. Hilf mir in meiner Not. Und wisst ihr, Gott ist gnädig. Er nimmt uns an und hilft uns. Er ist barmherzig. Er sieht uns in unserem Elend, in unserer Not. Er schaut und sieht und kennt ganz genau, wie es dir geht. Und er kümmert sich um dich. Er lässt alles stehen und liegen, um für dich da zu sein. Er ist groß. Aber er ist vor allen Dingen groß an Gnade. Und er ist langsam zum Zorn. Er hat so viel Geduld, Geschwister, mit uns Menschen. So böse, wie es auf dieser Welt zugeht. Und dennoch ist Gott immer noch gnädig und wartet noch und sucht, dass Menschen zur Umkehr kommen. Der Herr ist gut gegen alle. Sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Jetzt offenbart Gott David etwas von seinem Wesen, was einfach auch unser Denken sprengt. Gott ist gerecht, aber er ist gut zu jedem. So wie Jesus uns das gesagt hat. Er lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Er lässt regnen über Gute und Böse. Gott ist gut zu jedem Menschen. Wenn irgendwer da draußen rumläuft und sagt, ah, Gott ist böse, ich hasse Gott, dann tut er das aus einer geistlichen Blindheit heraus, weil er nicht sieht, wie gut Gott in allem Leiden, und wir alle Menschen, wir haben alle zu leiden. Wir leben alle unter Schmerzen, unter Problemen, unter Nöten. Und das hat was mit unserer gefallenen Natur zu tun, mit der Sünde, die in uns selbst ist, mit der Sünde, die in den Menschen um uns herum ist. Wir machen uns das Leben schwer. Aber Gott ist gut. Er segnet uns und segnet uns und segnet uns. Er gibt uns Leben. Das steht hier. Können wir gleich noch alles lesen. Der Herr ist gut gegen alle. Sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Geschwister, es ist wahr, Jesus ist für alle Menschen gestorben. Lasst euch nicht von irgendeiner komischen Lehre einreden, Jesus wäre nur für die gestorben, die an ihn glauben. Es gibt diese Lehre, die sagt, Jesus ist gekommen und ist gestorben für alle, die an ihn glauben werden. Für die anderen nicht. Die gehen verloren, die sind verdammt. Ja. Und weil Jesus wusste, dass die, ja, weil Gott wusste, dass sie ihn ablehnen werden in Ewigkeit, deswegen ist er natürlich auch nicht für die gestorben, sondern er ist nur für seine Kinder gestorben. Aber das Wort sagt uns, dass Jesus die Sühnung für unsere Sünden ist, aber nicht allein für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. 1. Johannes 2, könnt ihr das nachlesen. Und hier steht auch, er hat Erbarmen oder erbarmt sich über alle seine Werke. Sein Tod am Kreuz gilt jedem Menschen. Sein Angebot, seine Hand ist ausgestreckt zu jedem. Das ist sein Wesen. Diese Lehre führt uns vor Augen, dass Gott irgendwie bestimmte Menschen zum Heil geschaffen hat und bestimmte Menschen zum Unheil. Und das ist nicht die Wahrheit. Gott hat alle Menschen geschaffen, damit alle Menschen das Heil bekommen. Und gleichzeitig ist es so, dass er das nicht erzwingt, dass es ihm um die freie Liebesbeziehung geht. Und dass es tatsächlich Menschen gibt, die ihr Herz so verhärten, dass sie diese Liebe nicht in ihr Leben hineinlassen. Aber es ist nicht Gott, der sagt, okay, du nicht und du ja. Sondern seine Arme sind weit offen für jeden Menschen. Er ist da, du bist gemeint. Du darfst zu ihm kommen. Du darfst seine Liebe empfangen. Und das können wir jedem Menschen da draußen sagen. Der Herr ist gut gegen alle. Sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Es werden dich loben, Herr, alle deine Werke und deine Frommen dich preisen. Sie werden sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches. Sie werden reden von deiner Kraft, um den Menschenkindern Kunst zu tun, deine Machttaten und die prachtvolle Herrlichkeit deines Reiches. Ja, die Herrschaft Gottes, das Reich, das ist die Herrschaft Gottes. Es ist was Gutes, es ist was Segensreiches. Dass Gott mein König ist, ist wunderbar und herrlich, dass er mein Herr ist. Dass ich nicht mehr Herr mich als meinen eigenen Herrn aufspiele, dass der Satan nicht mehr Herr meines Lebens ist, sondern dass Gott der Herr meines Lebens ist, das ist wunderbar. Dein Reich ist ein Reich aller Zeiten. Deine Herrschaft dauert durch alle Generationen hindurch. Der Herr stützt alle Fallenden, er richtet auf alle Niedergebeugten. Hier wird nochmal die Gnade Gottes ganz konkret benannt. Wie zeigt sich denn sein Wesen, seine Gnade, seine Güte? Ja, er tut es, indem er Fallende stützt, dass er Niedergebeugte aufrichtet. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebendige nach Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und treu in allen seinen Werken. Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Und das ist so eine großartige Sache, was wir Menschen mitgeben können. Wenn du willst, wenn du Gott näher kennenlernen willst, wenn du ihn erleben möchtest, du brauchst ihn nur anzurufen. Du brauchst nur zu beten. Es ist nur ein Gebet. Gott ist nur ein Gebet weit von dir entfernt. Er ist nicht weit weg. Er ist nahe. Er ist nahe allen, die ihn anrufen. Alle, die diese Not im Herzen haben, alle, die ihn suchen, werden ihn finden. Das ist Gottes Zusage. Er ist nahe denen, die ihn anrufen. Allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Geschwister, und das ist so ein Vers, den du in die Hand nehmen musst. Wenn der Teufel dir einredet, Gott ist ganz weit weg, dann nimmst du diesen Vers in die Hand und sagst dem Teufel, nein, nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Und dann rufst du deinen Herrn an. Und dann hältst du dich fest im Glauben an dieser Wahrheit und sagst, ich weiß, Gott, du bist da. Auch wenn mein Gefühl etwas anderes sagt, aber du bist da, das ist die Wahrheit. Und daran halte ich mich fest. Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und er hilft ihnen. Das ist das Gleiche, was David gesagt hat. Habe deine Lust am Herrn, dann wird er dir geben, was dein Herz wünscht. Du hast deine Wünsche, du hast deine Pläne, du hast deine Ideen oder deine Sehnsucht ist da. Aber ich sag dir, wenn Gott nicht das Wichtigste in deinem Leben ist, die oberste Priorität, dann wird dein Verlangen in alle möglichen Richtungen gehen und du wirst nicht zum Ziel kommen. Aber wenn der Herr wirklich dein Ein und Alles ist, dann wird dein Herz mit Wünschen und Sehnsüchten erfüllt werden, die Gott so gerne erfüllt. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben, aber alle Gottlosen vertilgt er. Es geht ihm darum, dass wir ihn anrufen, dass wir ihn fürchten, dass wir ihn lieben. Und Gott ist für uns. Das hat er uns in Jesus gezeigt. Und wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Alles wird nur dazu dienen, dass du ans Ziel gelangst. Aber alle Gottlosen vertilgt er. Mein Mund soll das Lob des Herrn aussprechen und alles Fleisch preise seinen heiligen Namen immer und ewig. Jesus, wir danken dir dafür, dass du Großes getan hast in unserem Leben, dass du mächtige Wunder getan hast, dass du eingegriffen hast, dass du ja all die Prägungen, ja angefangen von dem, was wir genetisch mitbekommen haben von unseren Eltern und Vorfahren, bis hin zu ja einfach der Sünde, die uns beherrscht seit Adam und Eva über diesem Menschengeschlecht ja lastet. Jesus, und all die furchtbaren Dinge, die ja schlimmen Dinge, die wir mitbekommen in diesem Leben, du hast all das überwunden, Jesus, und uns zu dir gezogen und hast etwas Neues in uns angefangen, hast etwas Neues gemacht. Herr, wir sind lebendige Zeugnisse deiner großen Wunder und deiner großen Taten. Und Herr, wir wollen lernen, davon zu erzählen, wie David. Wir wollen uns den Mund nicht verbieten lassen, wie die Apostel, Herr. Wir wollen davon sprechen, von all dem, was du für uns getan hast. Und wir wollen reden davon, wie großartig du bist. Wir wollen deine Gnade preisen und wir wollen dir uns unterstellen. Wir wollen uns beugen und dich als unseren Herrn und König tagtäglich annehmen und uns leiten lassen von dir und wollen dir die Ehre geben in allem, was wir tun, Herr. Bitte stärke uns durch deinen Geist, dass wir mit David tagtäglich das Loblied singen und dass wir diese Sicht haben, wie David, auf die Ewigkeit, Herr. Dass wir die Prioritäten richtig setzen in unserem Leben. Hilf du uns dabei, dass wir uns nicht irre machen lassen von den von den Anfechtungen des Widersachers, Herr. Amen.